Bastian.
Yes.
Das Witzige ist, wir sehen uns jetzt gerade in diesem Zeitpunkt das allererste Mal.
In person, ja.
In person. Und man könnte jetzt meinen so, ja gut, er ist jetzt ein Podcast-Gast und die haben sich halt kurz davor mal so verabredet irgendwie und haben sich dann gedacht so, hey, cooles Thema, was du so bedienst, wäre ein interessanter Gast, inspirativ so für die Community. Das Paradoxe ist aber, ich habe heute Morgen noch überlegt, wie lange wir uns eigentlich kennen. Und eigentlich kennen wir uns bestimmt schon 8 Jahre.
Ich glaube 2016 oder so hatten wir das
Guck
erste
mal
Kontakt.
Sogar 9 Jahre.
Ja.
9 Jahre kennen wir uns schon. Und das Krasse ist, bevor diese ganze Online-Marketing-Bubble und Performance-Marketing-Bubble irgendwie durch die Decke geschossen ist, in alle Himmelsrichtungen über Insta und hast du nicht gesehen, warst du schon krass am Start. Und nicht nur das, sondern du bist noch einen Schritt weiter gegangen. Du warst gar nicht mehr in Deutschland. Du warst
das stimmt.
Zu dem Zeitpunkt schon in Thailand.
Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht fest in Thailand. Ich habe dann natürlich auch gestartet, erstmal so mit, guck mal, erstens 2015 ging es so los. 2014 habe ich mich so ein bisschen auf meine Selbstständigkeit vorbereitet. Wie es dazu kam, da können wir auch gleich drüber sprechen überhaupt. Das war ja eigentlich mehr Glück im Unglück. Und ich wollte halt damals auch einfach nur digitaler Nomade werden. Also, und da denkst du gar nicht so konkret über Businessstrukturen und dergleichen nach und womit du das genau machst. Das war einfach, das Ziel war nicht erfolgreicher Unternehmer sein, sondern Hauptsache international leben können. So, dann war ich halt die ersten 4 Jahre als einer, der dann glücklicherweise relativ früh diese ganze digitale Nomadenszene in Deutschland mitgeprägt hat, die ersten 4 Jahre eigentlich die ganze Zeit unterwegs. 50 Länder oder so.
Crazy.
Halt auch so in Lateinamerika, Asien natürlich. Ne? Und dann mit der Zeit kommst du mehr zu so einem Lebenskonzept von Multilokalität. Weil natürlich, während du dein Business aufbaust, das dauert ja auch viel, viel Zeit, bis du dich immer wieder an einen neuen Ort eingewöhnst und keine Ahnung, wo ist das Gym, wo ist das Coworking Space, wo fühlst du dich wohl, wo ist so dein Tribe. Und deshalb für die Substanz, die du brauchst, gehst du dann hinterher eigentlich mehr, und das geht vielen Leuten so, an die gleichen Lieblingsorte zurück. Und das waren dann halt Medellin in Kolumbien, Rio, Bali und dann eben auch Thailand. Und gerade wenn man dann zum Beispiel auch in Lateinamerika war, dann appreciatest du hardcore so die Safety. So, und Thailand ist wirklich einfach einer der sichersten Orte der Welt, weil die einfach, die leben in Buddhismus, die glauben an Karma, ne? Dementsprechend so, was du nicht willst, das man dir zu, das fügt auch keinem anderen zu. Also dementsprechend, ich kann ungelogen, und das ist für mich immer ein harter Reality-Check, wenn ich zurück nach Deutschland komme, ich könnte in der Stadt mein Handy da hinlegen, komme nach 2 Stunden wieder. So wie diese Reels, die du so aus Dubai kennst.
Ja, ja.
Und der Shit liegt noch da. Ne, so, und in Hinsicht auf Thailand, es gibt einfach für mich so keinen anderen Ort, wo so viele Dinge, die auf einer täglichen Basis ein hochqualitatives Leben ausmachen, zusammenkommen.
Abgefahren.
Ja.
50 Länder.
Ja. Also 50 Länder in der Zeit, insgesamt so 70. Ja.
Jetzt hast du ja gesagt, die Selbstständigkeit war so ein bisschen, wie das entstanden ist, Glück im Unglück.
Ja.
Du bist ja nicht morgens wach geworden und hast dann gedacht so, yo, jetzt... Ciao Deutschland, ich will jetzt mal die Welt bereisen und digitale Nomade werden und keine Ahnung. Was ist davor passiert?
Also zunächst einmal muss ich sagen, ich habe schon immer so ein bisschen diesen Travel-Bug gehabt, weil ich bin, seitdem ich 1 Jahr alt bin, mit einem marokkanischen Papa aufgewachsen, daher auch der Nachname. Ich habe es noch nie öffentlich gesagt, aber in Wirklichkeit mein Geburtsname ist Schröder.
Bastian Schröder.
Bastian Schröder. Klingt auch einfach nicht so melodisch und sowas. Deshalb bin ich super happy über den Namen.
Ja, BB ist cooler, Bastian Bahrami.
Ja,
das ist hat so ein bisschen auch so einen Künstlernamen mäßig
ja,
so, ne?
Ja, ich bin auch happy damit. Aber in der Grundschule natürlich, du kennst die Kids, so Bahrami, Salami und so.
Oh, shit.
Nee, aber okay. Spaß beiseite. Also ich habe dann einfach viele Sommer, so in den Sommerferien verbracht in absolut nicht touristischen Gegenden in Marokko und sowas und bin einfach Multikulti aufgewachsen. Ich hatte kaum einen deutschen Freund in der Jugend und sowas und deshalb gibt dir das natürlich auch so ein bisschen so dieses Global Mindset. Ne? Und jetzt fast forward, was hat mich dann zur Selbstständigkeit gebracht? Ich habe halt sehr viel Basketball gespielt, so meine Identität war Bastian der Basketballer, und damit verdienst du halt in Deutschland auch bis in gewissen Riegen einfach auch gar kein Geld, anders als beim Fußball. Und ich wollte halt immer noch irgendwie international arbeiten. Online-Business gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig. Und deshalb habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, ich mache 3 Jahre Hotelfachausbildung in, das war im Intercontinental Hotel in Düsseldorf auf der Königsallee. Ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Aber der Punkt war einfach, international fast alle Abteilungsleiter so in den fancy Hotels sind Deutsche, Schweizer oder Österreicher, weil du nur dort diese 3 Jahre klassische Hospitality-Ausbildung hast. So, und deshalb habe ich dann gegen Ende der Ausbildung noch gedacht, so, ja, okay, dann gehst du jetzt auf ein Kreuzfahrtschiff, kannst du ein bisschen was sparen, siehst du es von der Welt und sowas. Und im letzten Ausbildungsjahr, weil ich habe keinen privilegierten Background und ich habe wirklich jede fucking extra Shift genommen, die nur ging. So als Page, so keine Ahnung, Gepäck tragen, Autos parken, in der Bar, Bankettservice, everything. Längste Schicht am Stück, von wegen Arbeitsrecht und so, 32 Stunden.
Was?
Am Stück geackert. Und dann natürlich so in der ganzen Kombination von Basketball und Arbeiten und jede Schicht nehmen und sonst was alles, hatte ich dann ein bisschen Knieprobleme, aber keine Verletzung. Und dann bin ich halt zu einem Arzt gegangen, einfach nur mich mal krank schreiben zu lassen, 3 bis 4 Tage, so nur mal durchatmen. So, und das Krasse war dann, der malt mir voll das Horrorszenario raus. Ja, Herr Barami, Sie haben eine ausgeprägte X-Beinstellung unter der Belastung. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis Ihnen die Kniescheibe rausspringt und die meisten Sportler erholen sich nie komplett davon. Und dann war das halt so, what the fuck, ich will nur krankgeschrieben werden und du malst mir aus, ich kann nie wieder Basketball spielen. So, und dann, wenn du nie eine negative Erfahrung gemacht hast, dann gehst du ja nicht davon aus, dass ein Arzt dich kaputt macht. Mhm. Dann sagt er, 4 bis 6 Wochen, Herr Barami, sind Sie wieder fit. Und dann habe ich mich halt dazu bereit erklärt und es war ein ambulanter Eingriff. Die wollten irgendwie eine simple Bänderstraffung machen und dann ist die OP massiv schief gegangen. Am nächsten Tag habe ich ein Knie gehabt, so groß wie ein Handball, voll mit Blut, Infektion im Gelenk. Und das war der Anfang von einer 5-jährigen Odyssee an 8 Knie-OPs, einer Hüft-OP, einer Schulter-OP, allem drum und dran. Und dann fällst du natürlich in so ein mentales Loch und fragst dich halt erstmal so in dieser Opferhaltung, boah, warum ist mir das passiert und sonst was alles. Und dann kam es halt wirklich an einem Punkt so, weil ich konnte ja auch den Job nicht mehr machen. Ist ja wirklich physisch, die ganze Zeit durch die Gegend rennen und sowas. Und dann habe ich eine Nacht Fight Club geguckt. Habe ich vorher schon geschaut. Aber manchmal schaust du etwas ein zweites Mal oder du liest ein Buch ein zweites Mal und du bist in einer anderen Lebensphase und nimmst das ganz, ganz anders wahr. Und da war diese eine Quote, erst wenn du alles verloren hast, hast du die Freiheit, alles zu tun. Und das war für mich so voll der Reality-Check, so wie krass es ist, durch diesen Perspektivwechsel zu realisieren, ich bin jetzt so ein Blank Canvas, ich kann komplett neu definieren, wer ich sein möchte. Und dann war einfach klar, okay, ich will immer noch die Welt sehen, aber es muss irgendwas sein, das nicht körperlich ist und dementsprechend muss es was am Laptop sein. Und deshalb fängst du natürlich an, so zu googeln, wie werde ich reich, wie verdiene ich Geld im Internet. Und da gab es eine Seite von einem Typen, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, der Typ hieß Per Wandinger. Und der hatte einen Blog, der hieß Selbstständig im Netz. Und der hatte zu dem Zeitpunkt schon irgendwie 6.000 Blogbeiträge und sowas.
Jesus.
Und ich habe gar nicht viel davon gelesen, aber der hatte in der Sidebar hatte der diese Klassiker-Buchempfehlung, damals noch total unbekannt in Deutschland, Timothy Ferris, die 4-Stunden-Woche. Und er sprach dann halt von Geo-Arbitrage. So letzten Endes beschreibt es ja einfach nur eine individuell angewandte Globalisierung. Du verdienst in Euros und gibst es halt aus, zum Beispiel in Thai Baht oder kolumbianischen Pesos und sowas. Und er hatte diese Aussage, ich will kein Millionär sein, ich will nur wie einer leben. Und ich dachte so, boah, crazy. Und so, je mehr ich dann halt so recherchiert habe, gab es zu dem Zeitpunkt zumindest im amerikanischen Space oder im englischsprachigen Space schon so ein paar Leute, die darüber geblockt haben und dann halt über digitale Nomaden gesprochen haben. Das war ein Begriff, den Timothy Ferris zu dem Zeitpunkt nicht genutzt hat, aber er hat es natürlich stark geprägt. Und die meisten haben dann halt natürlich gesagt, so zu dem Zeitpunkt, ja, starte einfach einen Blog und dann schreibst du zu irgendwas, was deine Expertise ist, ein E-Book und dann ist es quasi passives Einkommen. Ne? So, und für mich war erstmal so dieses Konzept digitales Nomadentum wie eine wahr gewordene Utopie, weil das klang einfach zu crazy. Und dann habe ich natürlich einen Blog gestartet und der hieß Office Flucht, den kennst du noch. Und dort habe ich dann einfach gesagt, ich versuche jetzt einfach als kompletter Newbie meine Reise zu dokumentieren und zu zeigen, was funktioniert und was nicht. Und natürlich brauchtest du ja auch irgendwie ein Business-Vehikel. Und wenn du nicht viel mehr kannst, als durch Facebook zu scrollen, dann musst du ja auch erstmal herausfinden, was gibt es überhaupt an Dingen, die du am Laptop machen kannst. Und der schlechteste Weg, um herauszufinden, was du für ein Business starten willst, ist so wie die meisten. So, du nimmst ein weißes Blatt Papier und einen Stift und überlegst, was wär eine krasse Idee. Und dann kommst du natürlich zu keiner krassen Idee, weil idealerweise hast du ja schon irgendetwas, das ein Proof of Concept hat. Und da gab es dann halt diese Online-Kursplattform, die du wahrscheinlich kennst, udemy.com. Und die hauen ja ständig irgendwelche Kurse für einen Zehner raus oder sowas.
Nee.
Und ich hatte ungelogen, ich hatte irgendwie 400 Euro auf dem Konto und wusste nicht, dass diese 10-Euro-Preise die immer so als Flash Sale promoten, in Wirklichkeit immer gelten. So, und dann habe ich halt für 300 Euro ungelogen 30 verschiedene Kurse gekauft, nur von Dingen, die du am Laptop machen kannst, weil ich mir dachte, ich muss ein paar Dinge ausprobieren oder reinschnuppern, um überhaupt zu schauen, so, was mir liegt. Ich habe alles gekauft, Mann. Alles zum Thema E-Commerce, App-Entwicklung und schieß mich tot. Und da war eben ein Ding, Amazon FBA. Und das kannte in Deutschland niemand. Ich habe das recherchiert die ganze Zeit. Auch von Amazon selbst gab es keine Seiten zu dem Thema auf Deutsch. Und das Modell, das Fulfillment-Modell gewissermaßen, war aber schon von Amazon angeboten, nur überhaupt nicht promoted. Und dann war ich halt in Deutschland einer der Ersten, die das Thema halt bekannt gemacht haben. Habe eine Haustier-Brand gelauncht mit einem Budget von damals, das ist heute gar nicht mehr möglich, 1500 Euro. Habe so eine Hundeleine, mit der du joggen kannst, dann nach Deutschland geschickt ins Lager. Und ich glaube, im dritten Monat war ich dann so bei 12.500 Euro Umsatz, weil es ging damals auch komplett so ohne PPC und alles drum und dran. Und dann habe ich das halt weiter skaliert und über den Blog die ganze Zeit dokumentiert. Und der hat dann halt nach wenigen Monaten 50.000, 60.000 Leser im Monat gehabt. Und dann habe ich halt angefangen, ganz basic in ganz Deutschland Workshops dazu zu geben. Und dann kam damals so pro Workshop, vielleicht für mich so nach den ganzen Kosten für Anreise, Location und sowas, mit 10, 20 Teilnehmern, je nachdem, so 3.000 bis 5.000 Euro zusammen gerade mal. Und ich dachte so, I made it. 3.000, 5.000 Euro, das waren für mich Summen. Ich habe vorher, um mich über Wasser zu halten, ich habe sogar an klinischen Studien teilgenommen, wo du stationär liegst und lässt irgendwelche Medikamente an dir testen, um einfach meine Rechnungen zu bezahlen. Ne? Und noch ein paar andere Sachen so, aber das ist einfach crazy für mich gewesen. Und dann habe ich nach 3 Jahren meine Haustier-Brand verkauft, nicht mal für sonderlich viel Geld. Ich hatte immer noch nicht viel Business-Expertise, ne? Aber das war auf jeden Fall so der Startschuss.
Für wie viel hast du die Haustier-Brand verkauft?
Für unter 100.000 Euro.
Nach 3 Jahren?
Nach 3 Jahren. Ich habe die gar nicht so krass skaliert. Ich hatte 6 Produkte oder sowas. Und ich habe dann halt aber für mich selbst auch realisiert, relativ früh, das Beste, was du verkaufen kannst, ist Wissen. Weil du eben nicht von äußeren Faktoren abhängig bist und zwangsläufig natürlich eben auch keine Produktkosten hast und sowas. Und das war dann eigentlich von da an mein primäres Businessmodell. Und ich habe 2-mal Lehramt studiert, beide Male abgebrochen. Und irgendwie ist es aber trotzdem so in mir drin, dass ich gerne, erstens bin ich gut da drin, komplexe Dinge simpel runterzubrechen. Und es macht mir einfach Spaß, Leuten einen Weg aufzuzeigen, der für your average Joe, für Hinz und Kunz einfach umsetzbar ist.
Also mein Sohn sitzt jetzt hinter den Kameras und ich hätte mir jetzt, wo du sagst, dass du 2-mal Lehramt studiert hast, tatsächlich einen Lehrer wie dich gewünscht. aus einem ganz einfachen Grund, weil ich war ja schon bei einigen Elterngesprächen so in den letzten Jahren. Mhm. Du bringst so eine unfassbare Ruhe mit. Also Dankeschön. Du hast so eine Ruhe und Gelassenheit und du bist so, ich sehe dich ja das erste Mal jetzt live, du hast so eine sehr, sehr gleichbleibend entspannte Energy.
Dankeschön, Dankeschön. Das ist wahrscheinlich ist es Leben in Thailand, I don't know.
Ja, das mag gut sein, dass du nicht von dem deutschen Stress eingesteckt wirst, was auch ganz gut ist, aber du hast eine sehr, sehr ruhige Art, was auch sehr ungewöhnlich ist für die Bubble, in der du unterwegs bist.
Das stimmt.
Weil die ist voller Schreihälse.
Das stimmt.
Der am lautesten schreit, ist augenscheinlich der Erfolgreichste, aber dem ist ja nicht so. Mhm. Aber das Spannende ist, zu hören aus der Not heraus in deinem Leben, was du so versucht hast zu machen mit den letzten paar Euros auf dem Konto, die Hundeleinen-Business-Thematik aufzubauen. Was war so der höchste Peak im Monat, Umsatz? Also so,
47 oder so, 47k.
Dann war das aber ein fairer Preis, den du da verkauft hast, die Company so?
Es war super, also ich muss dazu sagen, ich neige dazu, nach 2 bis 3 Jahren auch irgendwie so die Passion für ein Thema zu verlieren, wenn sich das Thema an sich nicht weiterentwickelt. Mhm. Weil Amazon FBA, ab irgendeinem Punkt ist es keine Rocket Science mehr. Und dann intrigt mich das irgendwie nicht mehr so. Und ich habe die Brand eigentlich schon fast ein Jahr lang sterben lassen und dementsprechend hat sie auch nicht mehr so gut performt und so. Hat halt noch ein bisschen Reststock. Und dementsprechend, ich fand den Preis okay, einfach um anderen Leuten einen guten Startschuss zu geben. Und
voll, absolut.
Ja.
Okay, was war dann die nächste Rocket Science, die dich fasziniert hat?
Also, ich habe dann halt mit dem Geld, das ich hatte, was für mich zu dem Zeitpunkt natürlich auch trotzdem immer noch wie ultra viel Geld schien,
Zu dem Zeitpunkt warst du aber schon im Ausland dann.
Genau, genau, genau. Ich habe quasi 6 Monate nach Beginn meiner Selbstständigkeit genügend verdient, um halt wirklich auch auf einem guten Standard international unterwegs zu sein. So heißt, ich musste nie irgendwie ein Hostel suchen oder sowas. Ne?
Und warst du aber hier noch gemeldet dann in Deutschland?
Ich war noch hier gemeldet die ersten 3 Jahre, nee, die ersten 2 Jahre. Mhm. Ende 2017 habe ich mich abgemeldet.
Das heißt auch hier steuerpflichtig dann entsprechend?
Genau, genau, genau.
Okay.
So, und dann Ende 2017 habe ich mich aus Deutschland abgemeldet, heißt seit 2017 muss ich keinerlei Buchhaltung mehr machen. Das ist auf jeden Fall ein großer Segen. Und ist natürlich auch ein Aspekt, der in Hinsicht auf Vermögensaufbau eine große Rolle spielt. Also ich meine, gerade wenn du jetzt in einem vergleichbaren Land wie Thailand lebst, du zahlst keine Steuern, plus alles kostet ungefähr die Hälfte, heißt du vervierfachst quasi deine Kaufkraft.
Und verdienst aber deutsches Geld, gefühlt. Genau. Ne? Also das, genau. Du hast nicht nur 50% mehr gefühlt als hier, sondern du zahlst auch noch für den Lebensunterhalt weniger.
Richtig.
Was sich schon fast zu einem König macht irgendwo, vom Lifestyle her.
Und das auch schon mit viel, viel weniger Geld.
Ja, natürlich.
Mal abgesehen davon, dass auch wenn in Deutschland viele Leute denken, so Thailand, dritte Weltland, erstens ist es das nicht, zweitens ist in Hinsicht auf Convenience und auch in vielen Bereichen so in Hinsicht auf Modernität, Thailand viel, viel fortschrittlicher als Deutschland. Viel, viel fortschrittlicher.
Zumal es mittlerweile ja auch keine Kunst mehr ist, wenn man bedenkt, die letzten Jahre, wie sich Deutschland eher zurückentwickelt, gefühlt in vielerlei Hinsicht und in vielen Bereichen und andere Länder, die quasi Entwicklungsländer sein sollen, uns mittlerweile voraus sind.
Ja, das stimmt.
So viel dazu.
Ja.
Genau, du wolltest gerade anfangen.
Das ist das nächste Ding, genau. Ich bin dann halt zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel rumgereist. Also wirklich High Frequency, ganz, ganz viele Länder. Und ich habe halt fast immer in Airbnbs gewohnt. Und was mich gestört hat, war, unabhängig davon, ob die cool aussahen, voll häufig haben die Leute das Business einfach nicht ordentlich gemacht. Dann hast du halt irgendwie 3 Tassen, 7 Teller, 27 Gabeln und irgendwie, du hast dich nie wirklich so gefühlt, als ob du nach Hause kommst. Und ich bin selber jemand, der einen hohen Wert auch auf Ästhetik legt. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, so, wenn sich sowieso mehr dieser Lifestyle von Multilokalität entwickelt hat, warum baue ich an diesen Orten, an die ich sowieso immer wieder zurückkehre, nicht meine eigenen Airbnbs auf? Und je mehr man sich so mit dem Thema auseinandersetzt, desto mehr findet man heraus, was es alles mittlerweile so für Tools gibt, um diese Prozesse weitestgehend zu automatisieren. Und dann habe ich mir gedacht, ich hatte einen Videographer dabei, während ich gereist bin. Lass uns das einfach mal ausprobieren. Im Moment, ich war auf einer Kreuzfahrt. Es gibt so ein Ding, das nennt sich die Nomad Cruise. Das ist gewissermaßen für digitale Nomaden so eine schwimmende Konferenz. Und dann fährst du zum Beispiel von Europa nach Brasilien und sowas. Und du hast dann halt haufenweise Workshops und Speaking Gigs und sonst was alles. Und da war ein Dude, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Es war ein asiatischer Chinese. ein chinesischer Amerikaner. So, und der hat halt in Kalifornien gelebt und hat dort im ganz großen Stil halt Airbnb gemacht. Aber halt nur in Kalifornien. Und hat dann halt so erzählt mit diesem Arbitrage-Modell, wie viel Cash der macht. Und ich dachte so, boah, das ist irgendwie doch ein Modell, das ich dann für meine Zwecke nutzen könnte, um es international aufzubauen. Und das Ding ist halt, Airbnb-Vermietung grundsätzlich ist nichts Neues. Aber idealerweise hast du halt bei der Product Creation so eine Art Unique Pairing. Was ich damit meine ist, du hast mehrere erstrebenswerte Dinge, die du normalerweise nicht zusammenbekommst und bundelst die zusammen. Das heißt, ich habe quasi Airbnb-Vermietung wesentlich attraktiver gemacht, dadurch, dass ich diesen Prozess des Aufsetzens der internationalen Airbnbs komplett dokumentiert habe mit dem Videographer. Und es dann natürlich hinterher, als es eben auch funktioniert hat und ich das eben auch schwarz auf weiß alles zeigen konnte, als Geschäftsmodell wieder, als Knowledge-Business, den Leuten weitergeben konnte. Und dieser Kurs mit Airbnb um die Welt war damals in Deutschland sehr, sehr groß, das weißt du ja noch. Viele Media-Features etc. Aber was ich meine zu diesem Unique Pairing, du hast plötzlich die Möglichkeit, international zu leben, also viel zu reisen, in geilen Unterkünften zu leben, die sich selbst tragen, plus gutes Geld zu machen. Und dann packst du das zusammen. Und das ist dann halt für viele Leute so eine Art Lifestyle-Change. Und da denkt man sich, das ist etwas, das erstrebenswert ist und ich mir zutraue, weil es nicht so diese Mystik von Business ist hart, ich habe keine Ahnung, von Unternehmertum mit sich bringt, weil jeder hat schon mal eine Wohnung gemietet und eingerichtet, weil du bist nicht obdachlos. So, und deshalb ist es natürlich sehr, sehr nahbar. Ja.
Und damals mit deinem Hundeleinen-Business war ja so dein Peak 47.000 im Monat an Umsatz. Mhm. Mit einem Produkt und du wolltest dich erlösen von diesem Thema zu sagen, so hey, ich bin von irgendwelchen Produkten oder Herstellern oder wie auch immer angewiesen, Lieferanten, whatever it will be, hast dann im Prinzip dein Airbnb-Wissen genommen und daraus einen Kurs gebastelt mit Airbnb um die Welt.
Ja.
War dieses Business erfolgreicher als das Hundelein-Business?
Wesentlich erfolgreicher. Also ich habe mit dem Kurs ungefähr 2 Millionen Euro gemacht.
In welcher Zeit?
1,5 Jahren.
Jesus.
Ja, das war für mich damals halt
und
auch
das Schöne ist
ziemlich
halt,
krass.
2 Millionen, war das dann schon 2 Millionen brutto gleich netto oder warst du noch?
Ja, das war schon brutto gleich netto.
Ja, also 2 Millionen brutto gleich netto, da musst du 4 erwirtschaften in Deutschland, damit du auf die Zahl kommst.
Das stimmt, das stimmt.
Das war auch der Moment, wo ich dich das erste Mal richtig wahrgenommen habe, tatsächlich, mit Airbnb um die Welt und zwar auf Facebook. Zu dem Zeitpunkt war ich ja noch lange nicht Immo-Tommy und war auch nicht auf Insta, sondern war nur auf Facebook mit einem privaten Profil.
Weiß ich noch.
Ja, und ich habe da eine Gruppe damals entdeckt, Office-Flucht.
Ja.
Und ich so, hab das Logo gesehen, Office-Flucht bei Bastian Barami, bin dann in die Gruppe rein.
Ja.
Und für mich war das so alles so fachchinesisch so, ne? Was passiert hier?
Ja.
Airbnb, was ist Airbnb?
Ja.
Dann Online-Marketing, Kurs, dies, dann habe ich mich dann auch so reingefuchst und habe dann gesehen, dass du halt so echt so richtig Gas gegeben hast die ganze Zeit. Postings, Postings, Postings. Bin dann auch auf deinem Blog aufmerksam geworden, auf die Webseite. Und dachte mir so, was ist das denn für ein Typ, Alter? Also so, das hat sich so zu dem damaligen Zeitpunkt 2016, 2017 so jeglichen Verständnisses entzogen, was für mich so greifbar ist oder Normalität, weil du hast einfach mal eine Schublade aufgemacht, von der ich nicht mal wusste, die existiert.
Krass, Mann.
Und
man weiß häufig auch nicht einfach, wen man inspiriert und was die Person daraus machen kann. So deshalb, wenn ich in irgendeiner Art und Weise da einen Anteil hatte, dann bin ich einfach ultra stolz, Mann.
Hundertprozentig, hundertfucking-prozentig, wenn ich überlege, das weiß ja keiner, das habe ich bis dato noch nicht erzählt, ist, wir haben uns ja dann connected auf unseren privaten Facebook-Profilen und es hat sofort irgendwie auch so gematcht, schon damals.
Die Conversation müsste man eigentlich nochmal raussuchen.
Ey, ohne Spaß, so die Konversation von 2016, 2017 auf Facebook Messenger. Aber worauf ich hinaus will ist, ich bin dann zusammen mit dir live gegangen und du hast mir einen Affiliate-Link erstellt. Und ich habe Affiliate für deinen Kurs damals gemacht.
Ohne Spaß.
Ohne
Spaß.
Das
weiß ich gar nicht mehr.
Ja, wir waren zusammen live auf unseren privaten Facebook-Profilen.
Ja.
Und dann habe ich ein Interview mit dir geführt.
Aha.
Bisschen nicht so geil in dem Ausmaß wie heute.
Ja.
Das war doch damals in meinem Wohnzimmer mit geteiltem Bildschirm. Im Prinzip du und ich.
Ja.
Und dann habe ich dich interviewt zu dem Kurs und hatte, glaube ich, 3 oder 4 Sales oder so. Nach dem Live.
Und das war dann halt so noch so Early Stage, überhaupt online irgendwie Geld verdienen und so, ne?
Und mir war ja gar nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, was ich da überhaupt gemacht habe, so. Sondern ich hatte ein Gefühl, ich fand dich geil, ich fand das Geschäftsmodell geil und irgendwie kam es dann irgendwann so, hey, ich kann dir einen Affiliate-Link erstellen und dann kriegst du, keine Ahnung, wie viel Prozent vom Sale zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich so, ja, okay, lass probieren. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht groß und das hat ja dann auch wirklich funktioniert, was ja so im Prinzip dann auch ein Grundstein für Online-Marketing war oder so. Der Nachweis, dass ich mit nichts außer ein paar Facebook-Freunde, die ich hatte privat, Geld verdienen konnte.
Unglaublich. Krieg ich und Spaß. Gives me the chills. ich hab's gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir ein Interview damals zusammen gemacht hatten dazu.
Doch, und du warst doch voll offen, obwohl ich niemand war. Also du warst so...
Aber so bin ich immer noch.
Ja,
ja.
Aber das ehrt dich so ein bisschen, weil du warst ja auf einem ganz anderen Niveau und Level und ich war halt einfach irgendein Facebook-Dude, ne? Und hab dich gefragt, hey, wollen wir live gehen zusammen so, damit wir deinen Kurs dann promoten? Und du so, ja, okay, machen wir.
Ja.
Dann haben wir das, glaube ich, eine halbe Stunde gemacht. Dann kamen dann 3, 4 Sales zustande. Und schon damals dachte ich so, ey, cool, mal einen Menschen zu treffen, der erfolgreich geworden ist und trotzdem auf dem Boden geblieben ist. So, ne? Weil
ich muss dazu sagen, Mann, ich glaube, Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung liegen manchmal ganz, ganz weit auseinander. Ne, weil ich meine, letzten Endes, du hast ja einen gewissen Anspruch an dich selbst und man muss manchmal sich daran erinnern, total raus zu zoomen, um objektiv zu betrachten von dem Typ, der klinische Studien gemacht hat, was man dann vielleicht jetzt heute irgendwie für ein Leben führt. Aber eine Sache, von der ich wirklich glaube, dass sie mich auch grounded, ist tatsächlich, dass ich so fernab von allem lebe mit meiner Homebase in Thailand. Und das merke ich dann zum Beispiel ultra krass. Ich war gestern auf einem Event, was es halt wirklich für ein anderer Vibe ist, was es für eine andere Welt ist, aber auch wie schön es dann dennoch ist, wenn Leute auf einen zukommen und irgendwie die Wertschätzung für deine Arbeit aussprechen und das erfüllt einen natürlich, zu wissen, okay, that's what I'm doing it for, Aber du weißt ganz genau, so bei Social Media, das Feedback, das du bekommst, die Interaktion, die du bekommst, die ist nie repräsentativ. Weil ich persönlich, ich like auch sehr wenig Sachen oder kommentiere sehr wenig Sachen. Oder wenn ich jemanden abfeiere, dann schreibe ich ihm auch nicht am laufenden Band so, hey, boah, du bist krass für mich. Ne? So, deshalb ist es ja nie repräsentativ, weil viele einfach still konsumieren. Und deshalb muss ich sagen, ich glaube, das ist definitiv auch ein Grund, wenn man sich das halt klar macht, erstens, wo man herkommt und dass auch alles jederzeit wieder vorbei sein könnte, dass man einfach versucht, als Unternehmer, als Mensch, genau die gleichen Werte in beiden Bereichen irgendwie zu verfolgen und einfach einem moralischen Kompass zu folgen.
Hat sich schon damals bewahrheitet, also hat sich schon damals gezeigt, hat sich bis heute durchgezogen, der rote Faden. Ne? Also wir haben uns ja dann ein paar Jahre dann auch nicht mehr gehört und gesehen, also ein bisschen aus den Augen verloren. Mhm. Dann ist die Immo-Tommy-Reise irgendwann entstanden und irgendwie dann durch Insta haben wir uns dann wieder gefunden. Ja. Und das war so, hey Bro, was geht? Und so, wie geht's dir? Ja. Alles klar, ja krass, was bei
dir? Und ich guck so auf deine Followerzahlen, ich denke so, what the fuck happens?
Einfach der alte Mann hat noch irgendwie einige Follower dazugekriegt, noch zu den späteren Tagen, wenn man bedenkt, wo das eigentlich herkommt. So, ne? Und dass du ja so mit unter die Journey ja auch mit dir so ein ausschlaggebender Punkt war oder ein Teil des Puzzles, was ja dann irgendwann dazu geführt hat, dass ich mich mit dem Thema Online-Marketing beschäftige oder mit Content-Marketing. Um meinem Thema nachzugehen, was ich ja bediene. Aber das Schöne ist, jetzt so nach 4, 5 Jahren, jetzt werden es 5 Jahre im Oktober, November, auch jetzt so durch die Gründung des Formats hier mit dem Podcast, auch mit anderen Leuten sich mal dann zusammenzusetzen, so wie mit dir, was halt geil ist, weil viele kommen ja immer zu mir und sagen so, hey, die Reise, die du gemacht hast, hier, dies, das, keine Ahnung, das ist so null zu greifen, das ist nicht konservativ, das ist so unorthodox. Und dann sage ich so, ja, warte mal, von mir gibt es noch 5 Millionen andere Menschen da draußen.
Das stimmt. Und trotzdem kriegt man ganz viele über Jahre gar nicht mit.
Richtig. Ja. Und viele Menschen denken dann so, ich bin so ein Unicorn mit dem, was ich gemacht habe. Und dann sage ich so, ja, da gibt es auch ganz andere Kaliber da draußen, ganz andere Leute. Und das fand ich dann so geil, weil ich so ein bisschen Leute auch hier haben wollte, die so den unorthodoxen Weg gegangen sind. Deswegen auch Tommy Unlocks, um sozusagen so, hey, Grenzen sprengen. Das, was du denkst zu wissen oder dein Horizont ist hier und das, was möglich ist, ist da oben an der Decke.
Ja.
Und dann eben Beispiele real life zu liefern, wie mit dir.
Sieh mal, wie lang diese Journey ist. So, ich bin jetzt seit 10 Jahren selbstständig, bei dir sind es jetzt 5 Jahre. Aber wer bleibt denn überhaupt auch nur 5 Jahre oder 3 Jahre dran? Ne, weil komischerweise ist es halt, ich habe es auch gestern bei dem Event einmal gesagt, dass ich nicht verstehe, warum Unternehmertum oder Unternehmererfolg so mystifiziert wird, als sei es halt ultra komplex. Weil genau genommen, Unternehmertum ist genau wie das normale Leben. Du gehst in dein Privatleben durch die verschiedenen Life-Stages und versuchst, nicht die gleichen Fehler erneut zu machen, dumme Entscheidungen zu eliminieren und kommst mehr und mehr zu der Essenz dessen, was dein Leben lebenswert und unkompliziert macht. Im Business ist genau das Gleiche. Du eliminierst die Dinge, die nicht gut funktioniert haben und kommst mehr und mehr zu der Essenz dessen, was funktioniert. Aber ironischerweise betrachten die Leute es als komplett unterschiedliche Paths, weil sie in der Regel nicht den langen Atem haben, im Business zu erkennen, dass es eigentlich der exakt gleichen Methodik folgt.
Das Problem, glaube ich, auch so, jetzt gerade bei so Content-Creatern oder auch Menschen, die jetzt so sichtbar sind wie wir, ist, glaube ich, dass die Leute denken so, das ist alles so sexy und das ist alles so easy und du läufst auf Wolken und dein Tag ist einfach nur schön und dir scheint die Sonne aus dem Arsch.
Nonstop.
Und das Witzige ist aber, wenn jemand jetzt hier jeden Tag bei mir wäre, würde er merken, dass der Lifestyle, den ich lebe oder das Business, das ich ausübe, überhaupt nicht sexy ist.
Ja.
Sondern einfach nur eine Aneinanderreihung an Routinen sind, die sich jeden Tag wiederholen.
Ja.
Mit Aufgaben, die langweilig sind, also wenn man das
der
ganz...
Der Großteil der Aufgaben. Nee, weil, ich meine, wenn Leute jetzt wirklich so diesen Irrglauben folgen, ich finde meine Leidenschaft und ich mache meine Leidenschaft zum Beruf, dann realisieren die Leute nicht, dass was auch immer dein Angebot im Rahmen deiner Leidenschaft ist, so als Delivery, so das ist mein Offer und das ist, was ich praktiziere, der Part der Leidenschaft, das ist ja der geringste Part. Wann kommst du denn dazu, genau diese Leidenschaft zu praktizieren? Nachdem du halt Marketing und Sales und alles, was mit Buchhaltung etc. zu tun hat, all dieser Stuff, der eben notwendig ist, um überhaupt diese Leidenschaft praktizieren zu können. Und dann ist halt die Frage so, ob du dir die Leidenschaft durch die ganzen anderen Sachen nicht auch mit der Zeit kaputt machst.
Also ich glaube, eine Grundleidenschaft brauchst du schon, um halt auch natürlich so diese langweiligen Phasen, die sich immer wiederholen, irgendwo zu durchleben. Zum Schluss reicht natürlich die Leidenschaft nicht.
Aber bist du der Meinung, dass das Thema die Leidenschaft sein muss? Ich persönlich sehe die Leidenschaft vielmehr so in der Metaebene, dass ich sage, meine Leidenschaft ist es, Menschen etwas beizubringen und dadurch die Wertschätzung zu erfahren, weil sie realisieren, dass es ihr Leben verändert. Und deshalb ist das Vehikel, was ich beibringe, und deshalb habe ich auch die Themen über die Jahre immer mal wieder
verändert.
Die Leidenschaft bleibt die gleiche, weil es halt, die Businessmodelle sind nur ein Vehikel, um die Leidenschaft zu transportieren oder auszuleben.
Hundertprozentig. Also es war ja, ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, als du ja den Witz gemacht hast, ich laufe hinter dir und tippe dich an und sage, ich kenne dich von Instagram. Und ich habe ja gesagt, mein Sohn sitzt ja gerade hier und der hat mich ja damals auf TikTok gebracht. Also der war ja der ausschlaggebende Punkt, dass ich mit Social Media begonnen habe. Und ich habe das schon auf einigen Events oder Interviews gesagt, da gab es diesen einen Schlüsselmoment. Da waren wir kicken auf dem Bolzplatz, sind dann rüber zur Tankstelle gegangen, um uns was zu trinken zu holen. Dann ruft so ein Dude hinter mir, der so, hey, hallo, hallo, sag ich, ja. Hält mir sein Handy vors Gesicht mit meinem Instagram-Kanal. Bist das du? Sag ich, ja. Können wir ein Foto machen? Und Elias stand dann so, was? Und ich so, ja, okay, wir machen ein Bild. Und dann sagt er noch so zu mir, Papa, wer war das? Sag ich, ich habe keine Ahnung. Warum will der ein Bild mit dir machen? Ja, der folgt mir halt auf Social Media und ich glaube, der denkt, ich bin berühmt. Und der so, okay. Und das war auch noch so ein bisschen befremdlich für mich, ne? Weil ich rede ja nur mit meinem Handy. Klar. Also faktisch, wenn ich Content produziere, ich rede mit meinem Telefon und haue dann das Video raus. Aber auf der anderen Seite passiert ja was.
Ja, die Leute wissen halt so viel mehr über dich, als du über sie. Deshalb fühlt sich immer ein bisschen awkward an.
Und tatsächlich war ja die Grundphilosophie zu sagen so, hey, ich bin im Thema Immobilien aktiv. Meine Intention ist es, mehr Menschen zu erreichen. Also das heißt, raus aus meiner Stuttgart-Bubble zu gehen und zu sagen so, hey, ich will, dass mich Menschen sehen, nicht als Tommy, der irgendwie schon alles im Vertrieb gemacht hat, sein Leben lang, sondern weißes Blatt Papier, der Immobilienexperte. Wenn ich an Immobilien denke, dann gibt es nur den Immo-Tommy da draußen. Ja, und wenn ich irgendwas brauche, kaufen, verkaufen, das ist der Mann dafür.
Yes.
Das war die Grundidee. Was sich aber daraus entwickelt hat, dadurch, dass ich ja ständig kostenlosen Content geliefert habe und automatisch Mehrwert, was mir ja gar nicht so bewusst war.
Deine Frequenz ist aber auch geisteskrank, Mann.
Ja. Also, die letzten 5 Jahre, das Feedback, was von Menschen gekommen ist, wie du da, oder den Impact, was das auf Menschen hatte, nur dadurch, dass ich kostenlosen Content released habe, 2300 Videos mittlerweile in Summe.
2300?
Ja. War wirklich unfassbar. Also, und das ist das Thema, wo du sagst, hey, Leidenschaft war ein Vehikel, Immobilien war mein Vehikel, schlussendlich, um zu entdecken, dass ich Menschenleben verändern kann. Richtig. Auf so einer einfachen Art und Weise.
Und genau an der Stelle ist aber halt trotzdem die Menge an Content und das Content aufnehmen in der Regel höchstwahrscheinlich trotzdem etwas, wo man immer wieder über seinen Schatten springt, weil man immer wieder an den Punkt kommt, so, ich sollte eigentlich was posten, aber ich habe so, ich, bei mir ist es dann voll oft so, ich nehme mein Handy, ach, scheiß drauf, geht gerade nicht.
Ja, ey, früher war es mir sehr, sehr wichtig, jeden Tag ein Video zu droppen. Seit ein paar Wochen tun es auch alle 2-3 Tage, merke ich so. Weil ich mir gedacht habe, so, hey, erstens, ich muss mich auch so ein bisschen aus diesem Teufelskreis raus manövrieren.
Ja.
Weil ich bin so jemand dann, ich bin mein schlimmster Feind, weil ich so mein eigener Diktator bin. Yes. Also ich tue mich immer selber so disziplinieren. Aber das ist ja auch irgendwo dann, ab einem gewissen Punkt, stresst dich das auch. Weil ich auch so ein Perfektionist bin.
Ja, ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie man die Dinge labelt. Weil wenn man jetzt gewisse Bausteine deines täglichen Business halt auch wirklich so labelt als, boah, das mache ich voll ungern und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dann erschwert man sich das halt heftig und dann merkst du einfach mal, wie sehr du eigentlich deinen eigenen Verstand halt manipulieren kannst. Weil wenn ich das halt einfach als neutrale Notwendigkeit sehe und die gar nicht in Frage stelle, so, ich mache das einfach genau, wir hatten Bock. So, du stehst nicht morgens auf und sagst so, boah, ich habe so richtig Bock, mir die Zähne zu putzen. Aber du denkst einfach gar nicht drüber nach. Es ist einfach ein ganz normaler Teil deiner
Routine. Aber die Zähne.
Ja, ne? So, und dementsprechend denke ich einfach, dass wenn man die Tätigkeiten im Business als genau das, als unverhandelbares Habits implementiert, dann fällt es viel, viel leichter. Und damit sage ich nicht, dass es mich nicht immer wieder Überwindung kostet, vor die Kamera zu gehen. Aber das Krasse ist halt trotzdem, es ist enorme Genugtuung oder es fühlt sich einfach gut an, immer wieder über seinen Schatten gesprungen zu sein. Ich gucke mir zum Beispiel ultra gerne dann das Endresult an. Wenn wir irgendwie einen richtig geilen VSL gedreht haben oder eine Ad oder was auch immer. Du kennst ja so meinen Marketing-Ansatz. Ne? So, das muss halt immer irgendwie richtig edgy sein und anders und mehr Entertainment und sowas. Dann gucke ich mir das Endergebnis einfach ultra gerne an und muss dann selber irgendwie grinsen und denke so, boah, das ist richtig fett geworden. Ne? Aber habe ich dann gerne vor der Kamera gestanden? Oder nee. Wenn du beim 27. Take dich verhaspelst und am liebsten irgendwas durch den Raum schmeißt oder sowas? Aber das sieht man ja am Ende nicht.
Nein.
Und dann war es das Ergebnis auf jeden Fall dennoch wert.
Jetzt hast du in 1,5 Jahren 2 Mio gemacht mit dem Airbnb-Business, mit dem Kurs.
Yes.
Was kam danach?
Danach kamen mehr und mehr Anfragen, ob ich nicht auch irgendwie eine Form von Business Consulting anbiete. Mhm. So, und das war natürlich auch eine große Bubble. Ich meine, du kennst die großen Namen und sowas. Und natürlich ist auch viel Geld drin. Aber die Leute haben sich halt gefragt. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein paar andere Sachen gemacht. Und irgendwie alles, was ich gemacht habe, hat immer funktioniert. Ich habe glücklicherweise noch nie irgendwie einen krassen Business-Fail gehabt oder so. Und dann waren die Leute einfach neugierig, was denn so meine Secret Sauce ist. So, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich baue jetzt ein Business Consulting. Das hieß Sechsstelle Consulting. Und das ist auch sehr, sehr erfolgreich gewesen. Aber manchmal muss es erst zum Erfolg kommen, um zu realisieren, auf welcher Frequenz musst du das denn fahren, damit es auf diesem Umsatzlevel läuft. Und dann realisierst du erst, wenn es funktioniert, boah, es geht irgendwie in eine Richtung, die ich eigentlich gar nicht will. Ich war gewissermaßen 24/7 Callcenter, weil ich habe halt wirklich die meisten Calls auch one-on-one gemacht, weil es mir einfach wichtig ist, nicht so diesen klassischen Mold zu folgen von Gruppencoaching und dann hast du 2, 3 Zoom-Calls die Woche mit externen Coaches und sowas. Das mussten wir ab einem gewissen Grad auch ein bisschen machen, weil es sonst einfach nicht skalierbar ist. Aber ich habe dann halt relativ schnell realisiert, das ist nicht der Weg, den ich langfristig gehen möchte. Ich helfe zwar gerne Menschen, aber natürlich möchte ich auch irgendwie mein eigenes Leben genießen, ohne nonstop durch zu sein. Und was ich halt ultra schwer finde beim klassischen Business Consulting ist einfach, wenn du viele Calls hast, du musst dich halt immer wieder auf ein neues Individuum einstellen. Mhm. Und unabhängig davon, ob du eine super detaillierte Step-by-Step-Anleitung hast, was die Leute machen müssen, du wirst immer wieder konfrontiert mit deren Limiting Beliefs und mit deren Selbstzweifeln und allem drum und dran, sodass du ehrlich gesagt viel, viel mehr eine Form von Mindset-Coach oder fast Psychiater bist als Business-Coach. Und das ist, that's not what I signed up for. Und das kann dann halt sehr, sehr erschöpfend sein.
Unterschreibe ich. Also ich habe ja auch die letzten 3 Jahre Kurs und Coaching gemacht und mich hat das müde gemacht, um ehrlich zu sein.
Ja.
Mich mit den Limitierungen der Teilnehmer auseinanderzusetzen. Mhm. Und das Problem ist natürlich, du wirst automatisch in die Verantwortung gezogen, wenn die nicht erfolgreich werden.
100%.
Das heißt, du bist der Erste, auf dem mit dem Finger gezeigt wird und sagt, ey, Moment mal, ich habe doch deinen Kurs oder dein Coaching gekauft.
Ja, dann machst du es falsch, weil es gibt auch Coaches, die sagen dann einfach, wenn du es nicht geschafft hast, dann warst du nicht committed genug.
Nein, aber das ist ein Grundproblem von uns Menschen, dass wir sehr gern dazu neigen, die Verantwortung jemand anderen zu übergeben.
100%.
Und so ein bisschen so, ey, der muss mich jetzt retten aus meiner Misere.
Ja.
Und wenn er es nicht schafft, dann ist es seine Schuld.
Ja.
Ich
meine, es findet ja auch sehr, sehr viel Identifikation statt. Weil letzten Endes, wenn die Leute deine Journey sehen und auch wie schnell die ging, die 2 Dinge, die verkaufen, sind Sympathie und Identifikation. Kann ich anhand seiner Story mich selbst auch irgendwie sehen, dass ich die gleiche Heroes Journey durchlaufe? Ne? Und dann baust du natürlich auch eine Form von Fanbase auf, wie schon eben gesagt, die viel, viel mehr über dich wissen, als du über sie und dann halt einfach sagen, boah, der Tommy, ich feiere den einfach ab, super sympathisch, souverän etc. Und die projizieren halt wirklich ihre Erfolgsverantwortung auf dich. Ne? Und das ist eben schwierig bei den Leuten halt zu installieren oder zu rewiren, dass die beste Anleitung kann nicht jeden ans Ziel bringen, weil nicht jeder die gleiche Einstellung hat. Und deshalb finde ich es aber auch schwierig, so vermeintliche Blueprints zu verkaufen in Form von Business Consulting oder dergleichen, weil die in der Regel für einen konkreten Avatar gemacht sind. Und du kannst zwar natürlich auch eine ordentliche Qualifizierung haben und sowas, aber du kannst den Leuten nicht in den Kopf schauen, wie sie wirklich ticken und wie dedicated sie sind und durch wie viel Struggle sie auch gehen können. Ne? Weil natürlich jeder macht Opfer oder ergibt Opfer. Und wie du schon sagtest, viele Leute sehen halt nur so den Erfolg, aber nicht, was auf einer täglichen Basis alles braucht. Und deshalb finde ich, ist es viel, viel besser. Und das ist ja auch das, was wir jetzt, kommen wir später zu, gebaut haben. Es ist gewissermaßen eine AI, die die gesamte High-Ticket-Coaching-Bubble eigentlich obsolet macht, weil es das erste System ist, das sich komplett individuell auf dich anpasst, egal was dein Business ist, egal was deine persönlichen Zweifel oder Situation ist. Und dementsprechend muss man einfach realisieren, Businesspläne müssen genauso individuell sein wie die Owner. Die Founder sind Individuen. Also kann es nicht einfach immer ein Blueprint sein, der für jeden vermeintlich universell funktioniert, weil es nicht realistisch ist.
Mir ist gerade ein Thumbnail eingefallen als Titel bei ihm, und zwar der Coaching-Killer. Nachdem er gesagt hat, er macht alle Coachings obsolet mit seiner AI.
Ja.
Wie lange hast du das Consulting-Business durchgezogen?
Ein Jahr ungefähr.
Ah, doch nicht so lang?
Ja.
Okay.
Ja, wir haben dann halt nach einem Jahr gesagt, we call it quits, und wir haben dann halt die Leute halt trotzdem, es war eine jahrelange Betreuung, dementsprechend die Leute, die dann halt später an Bord gekommen sind, die haben wir natürlich noch bis zum Ende komplett betreut. Das ist dann so nach 1,5 Jahren komplett ausgelaufen.
Okay.
Ja.
Und konntest du den Umsatz übertreffen mit dem Airbnb-Kurs?
Das waren so 1,5 Mio. ungefähr.
Aber auch solide, also im Prinzip, ja. Weil ja. Ich denke ja immer
wir
anders.
Haben keinerlei Ads geschaltet oder sowas.
Keinerlei Ads?
Null. Also ich muss sagen, ich glaube einfach aufgrund dessen, dass ich immer versuche, ultra nahbar zu sein und unabhängig der Followerzahl auch trotzdem nach Möglichkeit so ziemlich jedem zu antworten, hat einfach zur Folge, dass du eine sehr, sehr treue Fanbase hast. Ich habe Leute, die haben 2015 von mir, die waren bei mir bei einem Amazon-Workshop und die kaufen immer noch jedes Produkt. Oder
krass.
Noch krasser, ich habe, bevor ich eigentlich mein Business gestartet habe, weil ich ja aus dem Basketball komme, ich habe damals eine geheime Facebook-Gruppe aufgemacht, die hieß NBA Treasure Box. Und ich habe dort Basketball-Trikots verkauft, die ich halt aus Asien bezogen habe. Und das war einfach nur B-Ware, das waren keine Fakes, aber es gibt viele Leute in den Fabriken, die lassen die Maschinen einfach ein bisschen länger laufen und dann steht vielleicht mal ein Faden ab und sonst was, aber dann wird das halt so als B-Ware deklariert und die verkaufen das dann halt für viel, viel günstiger. Weil so ein NBA-Trikot, zum einen ist halt Basketball in Deutschland eine Randsportart. Das heißt, in der Regel hast du in den Shops maximal so die 5 Starspieler, die gerade irgendwie groß sind. Aber so die Basketball-Nerds, die sind dann halt so, boah, du kriegst halt Props von anderen Basketballern, wenn du einfach ein krass rares Jersey hast, das so niemand hat. Und ich konnte einfach alles besorgen. Alles. Und dann habe ich das dann halt in einer Facebook-Gruppe gemacht und die Leute konnten halt nur über Empfehlung dann da reinkommen. Da waren hinterher irgendwie so 1600 Leute drin oder so. Und ich habe die Trikots statt für 90 Euro für 55 verkauft, aber null Business-Know-how, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt. Keine FAQs oder SOPs oder sonst was. Es war immer, jemand schreibt mich an, hey, Basti, kannst du den Spieler besorgen? Ja, kann ich. Hey, welche Farben? Wie fallen die Größen aus? Wie sieht es mit der Bezahlung aus? Wie lange dauert das, bis es geliefert wird? Und ich habe einfach alles wie so ein Spasti total manuell beantwortet. Ne? Und dann, du kennst doch hier diesen, wie heißt der Laden das nochmal? Teddy?
Ja.
Wo du so haufenweise günstigen Shit bekommst.
Ja.
Und da gab es dann halt so diese DIN A4 braunen Postumschläge. So, ich habe das halt immer, weil Trikots nicht viel Platz wegnehmen, dann halt in so einem Briefumschlag geschickt.
Brauchst du ja kein Paket draus machen.
Ey, weißt du, wie sich meine Zunge angefühlt hat? Weil auf diesen billigen Briefumschlägen, ich schwör's dir, der Kleber, der ist so widerlich. So, und dann habe ich echt, ich glaube, ich habe 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet. Und ich habe an jedem einzelnen Trikot noch so ein bisschen rumgeschnippelt, so die überstehenden Fäden und so bestimmt so 15, 20 Minuten pro Trikot. Dann habe ich dann halt alles natürlich händisch beschrieben, bin dann zweimal am Tag zur Post und sowas, immer wieder neue Umschläge kaufen und sowas. Und ich habe dann halt in dieser Facebook-Gruppe schon voll die Fanbase gehabt. Die haben, weil ich halt alles besorgen konnte, die haben mich Trikotgott genannt. Die haben mich nur mit Trikotgott angeschrieben. Das hat dann irgendwann, einer hat damit angefangen und dann wurde es halt zur Normalität. Hey, Trikotgott, bekommst du das Trikot von dem und dem? Und einer hat tatsächlich mal ein auf mich gemünztes Basketball-Vater-Unser geschrieben. Das ist ultra lustig. Ich habe bestimmt noch irgendwo den Screenshot davon. Ich habe mich totgelacht. Aber ich habe dann halt die Leute eben auch incentiviert für Rabatz auf die nächsten Trikots, dann halt richtig geile Selfies in den Trikots zu machen. Und dann war das fast wie so ein interner Battle bei den Leuten der Kreativität, dass sie halt so wirklich, wie früher so bei And One und sowas, so richtig geile Fotos inszeniert haben, wo sie die Trikots tragen.
Jesus.
Und das ist dann halt zu so einem heftigen Selbstläufer geworden. Und da war mir einfach klar, wie wichtig eben auch Community Building ist und wie wichtig es halt auch ist, für die Leute da zu sein und Interesse zu zeigen. Und ich habe auch regelmäßig, ich bin out of my way gegangen, wenn ich irgendein Trikot nicht besorgen konnte, dann habe ich halt zum Beispiel irgendwelche Hersteller in Vietnam gefunden, die halt nach Vorlage von einem Bild ultra hochwertig und aufwendig die Trikots einfach genäht haben. So, und dann waren die Leute so, boah, krass, wie committed der ist. Und darauf wollte ich hinaus, weil ich habe Leute ungelogen, die haben 2013 oder so von mir Basketball-Trikots in dieser Facebook-Gruppe gekauft und die sind heute Kunden. Die folgen mir bis heute noch, weil die einfach sagen so, boah, krass, was für eine Journey und sowas und der Dude ist halt aufrichtig und ich feiere einfach, was der macht.
Ich glaube, das ist so der perfekte Beweis dafür oder spricht dann auch für dich und das, was du tust und deinen Charakter, dass wenn du nachhaltig arbeitest und nicht nur für den Moment deckst, irgendwie die dicke Kohle zu machen, Kunden dich über Jahre hinweg oder über ein Jahrzehnt sogar begleiten und noch drüber hinaus.
100%, aber ich denke, das liegt auch einfach daran, dass man muss sich einfach, wenn man in der Öffentlichkeit steht, klar machen, ohne deren Aufmerksamkeit, ohne deren Wertschätzung ist deine Arbeit nichts wert. Weil wenn du nicht diese Wertschätzung bekommen würdest, egal ob monetär oder in Aufmerksamkeit, dann bin ich jetzt, ich bin dann einfach nur irgendein AI-Nerd in Thailand. Also ich meine, dann ist ja die Business-Substanz nicht da,
klar,
wenn sich nicht irgendjemand dafür interessiert. Und deshalb muss man eigentlich, und das tun die wenigsten, jede Person, die wertschätzt, was du tust, die in irgendeiner Art und Weise Engagement zeigt und sowas, man muss dankbar dafür sein. Weil es gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit nicht geschenkt ist, nicht selbstverständlich ist.
Was ich bei dir auch krass beobachte, ist, trotz deines Erfolgs, ne, wir sind jetzt bei der Consulting-Schiene stehen geblieben, die du dann nach einem Jahr beendet hast. Trotz deines Erfolgs flexst du nicht auf Social Media mit irgendwelchen materiellen Dingen, was ich sehr spannend finde, weil natürlich in der Bubble, in der wir uns befinden, also nicht nur in der Online-Marketing-Bubble, ist glaube ich in vielen Bubbles so, wo es darum geht, viel Geld zu verdienen, ist natürlich eine der ersten Dinge, die passieren, dass dann mal die Rolex in die Kamera gehalten wird oder das dicke Auto oder First Class fliegen, Privatjet fliegen, was ich, hast du nicht gesehen.
Ja.
Aber diese Dinge machst du alle nicht.
Es kommt mal vor.
Aber ich bin noch nicht fertig.
Okay.
Aber heute sitzt du hier bei mir in Stuttgart, das erste Mal, dass wir uns treffen, mit einer Richard Mille-Uhr. Und
aber ich muss keine Fragensticker in meinen Stories machen, wo ich so mache.
Das ist jetzt nicht irgendeine Rolex, für die sich nicht mit Uhren auskennen, sondern das ist schon ein sehr krasses Hochpreissegment. Das heißt, du gönnst dir aber schon hin und wieder mal schöne materielle Dinge.
Ja, aber ich finde es eigentlich trotzdem behindert. Also du kompensierst natürlich für einen gewissen Zeitraum Dinge, die du dir früher nie leisten konntest. Und du erreichst dann halt irgendwie einen Punkt der Sättigung. Und ab dem Zeitpunkt, wo du nicht mehr das Gefühl hast, es gibt gerade irgendetwas, was ich mir kaufen möchte, dann siehst du eigentlich, wie sinnlos der ganze Kram ist. Weil zum Beispiel, ich habe kein krasses Auto. Also ich fahre ein S5, ein Audi S5 in Thailand. Man muss dazu sagen, in Thailand kosten importierte Autos das Doppelte. So. Deshalb macht es zum Beispiel für mich überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwie, keine Ahnung, Ferrari zu fahren oder irgendwie sowas. Mal abgesehen davon, dass die thailändischen Straßen dafür nicht ideal gemacht sind. Aber nichts matcht das gleiche Lebensgefühl, wie einfach mit einem Roller durch die Reisfelder zu fahren.
Fühle ich. Deswegen, warum? Weil ich fast jeden Tag auf einem Elektroscooter unterwegs bin.
Ja.
da ich sehr ungern das Auto anmache und ich viel lieber mit dem Elektroscooter unterwegs bin, als das Auto zu fahren, um ehrlich zu sein.
Der Fahrtwind im Haar.
Der Fahrtwind in meinen langen, wallenden Haar.
Ja, Mann.
Das gleiche wie bei dir.
Ja. Nee, und dementsprechend, du kannst die ganze Zeit irgendwie in tolle Restaurants gehen und sowas alles, aber das verliert natürlich auch mit der Zeit dann seinen Charme, sobald es zur Normalität wird. Und deshalb, ich sag dir ganz ehrlich, ich esse am liebsten total local in Thailand irgendwo am Straßenrand auf einem total ranzig aussehenden Plastikhocker. So, weil du dort einfach nicht das Gefühl hast, irgendwie auch pretentious sein zu müssen und sowas, weil sobald du in ein gewisses Restaurant gehst, dann erwartet man da halt irgendwie einen Dresscode oder sonst was. Und natürlich ist das erstmal zu Beginn alles flashy und du versuchst ja einfach zu sein, wer du noch nicht bist. Weil was ist Freiheit? Freiheit ist, Option zu haben. Und was ist der beste Transferschein für Option? Geld. Also denkst du zu dem Zeitpunkt halt, ich mache jetzt einfach richtig viel Kohle, damit ich jederzeit entscheiden kann. Weil viele Leute würden jetzt sagen, ich kann mir so eine Uhr nicht kaufen. Für mich geht es dann mehr darum, wie kann ich es möglich machen, dass ich sie mir kaufen könnte, wenn ich es wollte. Einfach nur, dass es nicht verwehrt ist. Es geht ja gar nicht um die Uhr. Es könnte irgendetwas sein. Es geht ja einfach nur darum, sehe ich mich selbst in der Lage, Optionen zu schaffen, sodass ich nie eine Form von Limitierung erfahre. Ja.
Was hat die Uhr gekostet?
Liste ist wesentlich günstiger als...
Hast du die Überliste gekauft?
Ja.
Über 100k?
140.
100. Was war Liste zu dem
Mach
Zeitpunkt?
Da bitte keinen Short draus.
Also an den Cutter, mach bitte den Short draus, direkt so als Hook im Beginn.
Ich hätte die Uhr heute nicht tragen sollen.
Das war ein Fehler. Direkt beim Ankommen habe ich schon gesehen, wie sie mich anblitzt. Dachte ich so, halte ich mich heute an der Louis V Jacke auf oder an der Richard Mille?
Bro.
Nein, Spaß beiseite. Aber nein, guck mal, es macht einen ganz großen Unterschied. Das ist auch so ein ganz großes Thema in Deutschland, dass du regelrecht verpönt wirst, wenn du dir solche Sachen gönnst, als ob du dann ein Vollidiot bist oder du bist ein Kapitalist oder keine Ahnung. Aber wenn wir nochmal zurückgehen zu den Themen, die wir angesprochen haben, wenn du dieses Daily Doing hast, so diese langweiligen Dinge, die sich jeden Tag wiederholen, dein Arbeitsalltag, dein Stress und allem drum und dran, bei aller Liebe, aber manchmal hast du dann einfach Bock, dir so ein Jäckchen zu holen oder die Schuhe oder die Uhr. Und nicht mal, um irgendjemanden da draußen zu beeindrucken, sondern einfach, weil du selber Bock drauf hast einfach in dem Moment. Weil du sagst so, ich will es jetzt haben. Ich will mich einfach belohnen.
Das muss ja nicht irgendeiner Logik entspringen.
Nee, das muss erstens keine Logik entspringen. Und zweitens, was ich immer so schlimm finde, ist, warum muss man sich dafür rechtfertigen? Also du hast ja immer das Gefühl in Deutschland, du musst dich, wenn du dir einen Luxus gönnst, immer rechtfertigen dafür. Ja? Wo ich mir denke, warum? Ja? Das liegt aber meistens daran, in meiner Wahrnehmung, dass die Leute das sehr gerne selbst hätten, die dich kritisieren dafür, es aber nicht haben, können, wollen, weil sie natürlich auch nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen.
Richtig.
Ne? Weil wer ist schon bereit, heute das Land zu verlassen, aus dem du kommst, wo du aufgewachsen bist, wo du lebst, und nicht nur das Land, sondern auch den Kontinent zu verlassen, ins Ungewisse zu gehen.
Ich sehe das ein bisschen anders, das mit dem Kontinent verlassen. Weil ich könnte es auch halt anders drehen. Also es kommt ein bisschen auf die Lebensphase an, wie ich es betrachte. Eigentlich bin ich ja den easy way out gegangen. Weil ich persönlich finde es eigentlich viel, viel krasser, wenn man all das macht in Deutschland, weil es so viel komplexer ist und eben auch wesentlich schwieriger ist, Wohlstand aufzubauen. So, deshalb kann man es auch so betrachten als, oder ich versuche einfach mir selbst gegenüber aufrichtig zu sein, wenn ich in Deutschland leben würde, würden Leute mich nicht als den krassen Unternehmer sehen, weil ich nicht den gleichen Lifestyle hätte und alles drum und dran. Dementsprechend, ich habe für mich einfach so the easy way genommen. Aber es ist auch der Weg, den ich gehen wollte, weil für mich zum Beispiel ist es null erstrebenswert, oder es wäre für mich persönlich null Flex, zu sagen, ich habe ein gebrandetes Bürogebäude mit 100 Mitarbeitern. Das ist für mich eine Horrorvorstellung.
Ja,
absolute Horrorvorstellung.
Das sind übrigens dann wieder 100 Menschen, für die du Psychiater spielen musst. Da kommen wir wieder auf das Thema zurück.
Und denen ich auf die Finger schauen muss und dann halt alles Mögliche reporten. Und nee, da habe ich wirklich keine Lust drauf.
Ich glaube, das hat schon so einen bestimmten Charme, mit deinem Business, was du tust, dass du einfach nicht in Deutschland bist, sondern dass du ja, schon seit über 10 Jahren im Ausland bist.
Auch für die Personal Brand, für die Wahrnehmung.
Hundertprozentig.
Ja.
Weil das ist der Dude aus Thailand, mhm. ja, der schon seit 10 Jahren weg ist hier, mhm. da das jetzt nicht, der nicht ausgewandert ist, wo das jetzt Hype war, irgendwie ja. nach Dubai oder Zypern oder Malta zu gehen, mhm. sondern der das schon viel, viel früher gemacht hat.
Ja.
In einem Land, was jetzt nicht so krass dafür bekannt ist, die mhm. Steueroase zu sein.
Ja.
Als jetzt 2020, 2021, wo das so ein bisschen explodiert ist, alles ja, so mit der, Auswanderung.
Ja, das ist wirklich krass.
Okay.
Aber fair enough. Ich meine, die Zustände in Deutschland haben sich natürlich auch geändert. Deshalb ist die Unternehmerabwanderung natürlich auch enorm angestiegen.
Weil es halt immer mehr unternehmerunfreundlich geworden ist mit der genau. Zeit.
Ja.
Dann warst du mit Consulting am Ende. Hast du ja. gesagt, okay, mhm. Haken drunter. Mhm. Was kam danach?
Danach, im Consulting wird dir die ganze Zeit klar, dass wenn du den Leuten hilfst, ihr Business aufzubauen, sie komplett damit überfordert sind, was es alles braucht, damit ein Business eben auch gut dasteht. Und viele Leute haben natürlich auch Hemmungen, so die ersten Mitarbeiter einzustellen. Und dann kannst du das als einzelne Person sehr, sehr schlecht jonglieren. Und ich habe mich schon früher viel mit AI auseinandergesetzt, soweit es zu dem Zeitpunkt halt
möglich
Thema war. Aber als dann im November 2022, ChatGPT halt öffentlich wurde, da war mir einfach klar, all das, was die Leute immer strugglen, alleine zu schaffen, das werden sie in ein paar Monaten in der Lage sein, alleine zu stemmen. So, und es geht ja in der Regel darum, wie schaffe ich es, auch vor AI, Prozesse so zu strukturieren, dass ich halt nicht ausbrenne, indem ich versuche, alles gleichzeitig zu jonglieren. So, und da war einfach klar, so mit AI wird es möglich sein, One-Person-Companies wirklich erfolgreich zu machen. Und dann bin ich halt ab dem Zeitpunkt all in gegangen bei AI und habe seitdem fast jeden Tag ungefähr 10 Stunden reingeballert, um führend zu sein in Deutschland, wenn es eben darum geht, AI im Business zu implementieren und den Leuten aufzuzeigen, was wirklich so die Hebel sind, die sie nutzen sollen. Weil natürlich ist es jetzt so, alle 2 Wochen gibt es wieder das nächste krasse Tool oder die ganze Welle an Tools. Und alles, was dann vor 2 Wochen krass war und als Game Changer halt angepriesen wurde, verblasst dann schon wieder. Deshalb ist es echt schwierig, als jemand, der nicht in dem Thema drinsteckt und noch nicht das unternehmerische Know-how hat, den Noise auszublenden. Das heißt, die Leute haben halt alle dieses heftige Shiny Object Syndrome und versuchen halt, alles Mögliche auszuprobieren. Aber dann kannst du jetzt vielleicht so mit diesen ganzen Creative AI Tools super stylische, coole Sachen machen und dein Profil pimpen und sowas. Aber wenn dir das fundamentale Business Know-how fehlt, dann skalierst du nur Chaos. Du skalierst nur, was da ist. AI ist für mich wie ein Vergrößerungsglas. Es zeigt einfach nur mehr auf, wie wenig Struktur da ist. Ja.
Und daraus resultierend hast du dann gesagt, so, ich beschäftige mich jetzt intensiv mit dem Thema AI, weil du die ja. Business Struggles gesehen hast davor in diesem Richtig. Jahr mit dem Consulting.
Genau.
Und hast dann quasi eine Struktur geschaffen
ja.
für Menschen.
Genau.
Bist aber nicht mehr ins Einzelcoaching gegangen.
Richtig, weil ich einfach gesehen habe, wie gesagt, es ging in eine Richtung in dem Consulting, wo ich gesagt habe, das ist nicht, wie ich mir mein tägliches Leben wünsche. Und dann ist natürlich der beste Weg, das Ganze eher auf einer Self-Learn-Basis den Leuten an die Hand zu geben. Und es gibt im Dachraum keinen Kurs, der so ziemlich alles, was du mit AI machen kannst, bedient. Und dann habe ich halt entschieden, einen Kurs namens AI Revolution zu konzipieren und habe diesen am Anfang komplett leer verkauft, weil ich noch nicht wusste, ich war ja noch nicht der AI-Typ. AI war relativ neu. Die Leute hatten zwar Trust in mich, so in Hinsicht auf das unternehmerische Know-how. Aber dann ging es mir darum, erstmal so diesen Proof zu bekommen, bevor ich mich jetzt da hinsetze und irgendwie, keine Ahnung, 6 Monate an einem Kurs bastle und sowas. Und dann habe ich halt den Kurs verkauft, bevor es auch nur ein einziges Video gab und dann halt gesagt, das und das wird alles drin sein. Ihr könnt euch das jetzt zu 50% zu einem Presale-Preis sichern. Und dann haben wir auch nur über Instagram-Stories innerhalb von 3 Tagen irgendwie so 130.000 Euro gemacht. Und der Kurspreis lag, glaube ich, bei, lass mich nicht lügen, ich glaube bei 500 Euro oder sowas, also für den Presale. So.
Was ja krass ist, in Summe, wenn man jetzt 500 Euro nimmt, bis ja. du auf 130.000 kommst,
genau.
Genau. Mit einer organischen Instagram-Story.
Ja.
Keine Ads.
Keine Ads. So, und dementsprechend war dann halt für mich klar, also ich mag dieses Prinzip auch, weil ab dem Zeitpunkt weißt du, jetzt muss ich liefern. Und dann ist es auch komplett fein, mich einfach so für 3 Wochen einzuschließen, kein Tageslicht, kaum Essen und sowas, und du ballerst einfach diesen Content durch. So, und weil dann hast du schon, du hast das Geld verdient, du hast den Proof of Concept und du willst natürlich die Leute nicht enttäuschen, weil du weißt ganz genau, deine Personal Brand ist das wichtigste Asset, das du hast. Das darfst du nicht aufs Spiel setzen. Und dann holst du plötzlich Energien aus dir raus, wo du 14-Stunden-Tage dann halt einfach Content knallst und es brennt dich trotzdem nicht aus. Weißt du?
Ja, weil da was ganz Neues, glaube ich, entstanden ist. Genau. Ne? Also so eine neue Welle auf einmal, richtig, auf der du reitest. So.
Ja.
Und du warst so, ja Mann.
Richtig.
Fühl ich.
Und dann ist daraus halt der Kurs AI Revolution entstanden, der halt wirklich so alles abdeckt, was du mit AI machen kannst. Was ich zu Beginn noch nicht wusste, war, wie schnell sich das alles multiplizieren würde. So, dass der eigentlich niemals fertig sein kann, weil es eben nonstop Updates braucht. Ne? Und deshalb ist es auch wirklich ein Fulltime-Job für mich und generell für jeden im AI-Space, überhaupt up-to-date zu bleiben. Dann halt noch den Content daraus zu machen, ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Aber das Feedback der Leute ist halt auch einfach geisteskrank. Und den haben wir dann hinterher zu einem Preis von 2000 Euro verkauft. Also den gibt es immer noch für 2000 Euro. Und schalten auch keine Ads drauf. Beziehungsweise wir haben temporär Ads drauf geschaltet. Und das ging dann einfach auf ein Live-Webinar. Und die klassischen Live-Webinare sind natürlich in der Regel 60-70% nur Pitch. Hey, so die und die paar Sachen, die machen wir, die funktionieren für uns. Kauf, 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 kauf. Und ich habe das dann einfach umgedreht und habe gesagt, ich mache ein Webinar, wo ich zu jedem Bereich, den wir im Kurs haben, ein bisschen reingehe, um den Leuten zu zeigen, wie vielseitig und wie umfangreich das ist. Mhm. Und dann kommen die Leute rein und für 2,5 Stunden baller ich einfach nur raus. Wie eine hardcore komprimierte Vorlesung, wo andere Leute schon 1000 Euros für nehmen würden, für das, was ich den Leuten in einem gratis Webinar zeige. Und am Ende der Webinare sind die Leute halt so hype, dass unzählige Leute in den Chat live schreiben, so, wo ist jetzt der Link? Ich will jetzt wirklich kaufen. Shut up and take my money und sowas. Das ist wirklich so dieses Suspense. Du zögerst das so raus und haust immer wieder ein Topic raus, wo die Leute einfach mindblown sind. Insbesondere, weil es eben normalerweise so scheint, als sei AI komplex. Und wie gesagt, gut darin halt komplexe Dinge den Leuten im Workflow und wie man es handhabt, sehr, sehr simpel runterzubrechen. Wir haben Leute in ihren 60ern dabei, die dann einfach sagen, boah, das ist einfach unglaublich. Ne? Und das ist halt für mich auch einfach ein enormes Lob, zu sehen, dass man auch Leute aus allen Bereichen, allen Altersklassen so sehr dann halt für dieses eine Thema, das unsere Zukunft shapen wird, begeistern kann und die dann halt auch das Gefühl haben, in der Lage zu sein, das zu verstehen und anzuwenden. Ja. Aber jetzt spule ich ein bisschen vor, weil wir haben vor 3 Monaten dann ein anderes Produkt rausgebracht, das eigentlich das viel, viel mehr zugrunde liegende Problem löst. Ich habe eben nämlich gesagt, okay, die Leute haben jetzt halt Shiny Object Syndrome, all die ganzen Tools und du kannst halt krasse Sachen machen, aber wenn dir das Business-Know-how fehlt, dann läufst du halt in irgendeine Richtung, aber du machst nicht wirklich mehr Umsatz, nur weil du jetzt AI-Tools nutzt. Ne? Du hast zwar mehr Möglichkeiten, aber wie kann es sein, dass du aus den Möglichkeiten nicht mehr rausholst? Und dementsprechend habe ich dann halt überlegt, wie kriege ich es hin, all das Wissen halt aus 10 Jahren, 4 Companies, 8-stelligen Umsätzen so zu komprimieren und destillieren, dass ich gewissermaßen doch wieder in eine Form von Business-Mentor gehe, ohne es an meine Zeit zu koppeln. Und dementsprechend habe ich dann halt auf Basis von ChatGPT, weil jeder das Interface kennt, einen Klon von mir gebaut, der alles zum Thema Businessaufbau, Struktur, Money Models etc. beinhaltet, plus alles zum Thema Marketing, und du kennst mein Marketing, das ist wirklich meine Brand Voice und alles drum und dran, egal ob das jetzt einfach nur Konzeption von Skripten ist oder auch Ads schalten, alles drum und dran, und dann als drittes alles zum Thema Organic Marketing. So, wie kreiert man halt wirklich geisteskranken Content konkret für deine Nische. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, cool, jeder kann irgendwie ein paar Custom-GPTs bauen oder sowas. Aber was viele Leute nicht wissen, ist, wie weit das Ganze tatsächlich gehen kann, wenn man dann halt auch eine externe Knowledge Base nutzt, um da halt viel, viel mehr reinzugeben. Und das, was dabei rausgekommen ist, ist gewissermaßen eine Form von 24/7 Lifetime Mentor, der sich eben komplett auf dich anpasst, auf dein Business, egal was es ist, wo du einfach dann per Voice reinsprichst und es wird dir halt chronologisch, weil ich es so angelegt habe, für jede Umsatzstufe von 0 Euro bis 1 Million Euro Monatsumsatz exakt sagen, was du wann tun musst. Weil das ist die größte Herausforderung für die meisten Unternehmer, nicht zu wissen, was ist der Next Step. So dich einfach so mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, also ich gucke mir das mal ein bisschen an und ich generiere ein paar schöne Bilder und ne. Aber das skaliert ja nicht wirklich dein Business. So, und dementsprechend wollte ich dieses Problem lösen. Und die Tatsache, dass ich dann nicht mehr meine eigene Zeit mit reinbringen muss, hat mich dann dazu geführt, dass obwohl wir dann in 7 Tagen damit auch nur über Stories, ohne Reels, ohne Ads, 250.000 Euro verdient haben bei einem Preis, Launchpreis von 149 Euro.
Alter, ja. Wie viele Sales?
Es waren insgesamt über 1.600.
Jesus.
Ja. Und es war ein Launchpreis für 7 Tage, dann ist Hochgang auf 4,99. So, und das ist auch der Preis, bei dem es bleiben wird. Und wir haben so viele Testimonials bekommen, wo jeder halt sagt, ey, das Ding, das ersetzt jedes Coaching, das ich jemals gemacht habe. Ich war gestern bei dem Event und habe das ein paar Leuten gezeigt und habe denen einfach gesagt, so, weißt du was? Weil die mich halt nach Input gefragt haben, hier, nimm mein Handy, hier, drückst du auf Voice Mode, geh mal 5 Minuten spazieren, sei komplett transparent, mach einen Seelen-Striptease, was ist gerade das, was dich zurückhält, was ist dein Angebot, wie ist deine Company strukturiert, whatever. Du sprichst einfach da rein und dann kommst du zurück und sagst mir, was du davon hältst. Und jeder ist einfach komplett mindblown. Da kam einer, der meinte, ich bin gerade in einem 20.000 Euro 12-Monats-Coaching und in 4 Minuten hat mir das Ding mehr gegeben als dieses Coaching. Zumal das ja auch wesentlich effizienter ist, weil stell dir vor, keine Ahnung, du wachst morgens um 2 Uhr auf, gehst pinkeln und ich würde dir dann gerade nicht antworten. Klar, weil ich bin selber am Pennen. Ne? So, deshalb, du hast dann Direct Access, wann immer du willst. Und deshalb sind für mich halt im AI-Space insbesondere 2 Punkte wirklich maßgebend oder wirklich mindblowing. Es sind nicht die einzelnen Tools oder Features. Es ist zum einen Creative Singularity, dass Kreativität nicht mehr von Kreativen erbracht werden muss. Dass du wirklich hunderte Ideen kreieren und testen kannst in kürzester Zeit. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist halt die Simulation von Expertise. Dass du auch unabhängig davon, ob du jetzt mein Produkt nutzt oder nicht, du kannst das Wissen von großen Persönlichkeiten aus jeder Sparte, egal ob es Spiritualität, Business, you name it ist, dass du sagst, basierend auf den Inhalten, die man online eben schon von dieser Person findet oder Bücher oder was auch immer, ich kreiere mir einen Klon davon, einen Zwilling davon und habe so dieses Wissen jederzeit abrufbar. Und das ist etwas, das in der Menschheitsgeschichte noch nie da gewesen ist, aber gleichzeitig natürlich auch aufgrund dieses Paradox of Choice sehr, sehr viele Leute paralysieren kann. Ne? Aber ich meine, stell dir nur mal vor, wenn du dir klar machst, sagen wir, ein Alex Ormosi hat einen Tagessatz von $135.000.
Wenn ich ihn buchen würde?
Ja.
Okay.
$135.000. Und dann hast du ihn nicht exklusiv. Das ist dann halt eine Gruppe.
Mhm.
So, crazy. Aber er hat so viel Content da draußen. Du kannst das einfach alles simulieren. Und es dir dann halt wirklich, du kannst dir halt einen Alex Ormosi Mentor bauen. Ne? Oder einen Gandhi oder was auch immer. Ja. Und das ist halt wirklich eine Revolution.
Crazy. Das heißt, ich könnte einen Immo-Tommy-Klon basteln. Genau.
Und jetzt überleg mal bitte, was das für dich bedeutet in Hinsicht erstmal auf dein Time-Invest, aber auch auf den zusätzlichen Value, den du generieren kannst. Weil erstens kannst du viel, viel mehr Leute bedienen. Du bist 24/7 verfügbar. Die Leute wissen trotzdem, es ist komplett okay, dass es nicht du in person bist, weil es ist gespeist mit allem, was du weißt und allem, was du an Erfahrung mitbringst. Und dementsprechend ist die Tatsache, dass du es auf diese Art und Weise auch noch viel, viel günstiger anbieten kannst, gewissermaßen so wie AI im Allgemeinen auch, eine Demokratisierung der Möglichkeiten.
Ja, dass Menschen Zugang dazu bekommen.
Richtig.
Also in der Masse.
Ja.
Ohne dass du privilegiert sein musst.
Richtig. Und was das Geile ist, in dem Marketing von der AI Business Engine, kannst du dann natürlich auch etwas, das du so als Leitsatz davon genommen hast, nämlich, du hast selber die Schnauze voll von diesen ganzen High-Ticket-Coachings und dementsprechend promotest du es, weil es so günstig ist, gewissermaßen als, das ist mein Mittelfinger an die deutsche Coaching-Szene. Warum? Weil fast jeder schon mal ein High-Ticket-Coaching irgendwie gebucht hat, das nicht die Ergebnisse gebracht hat, die sie haben wollten. Und genau deshalb fühlen das dann halt auch viele. Und wir sind sogar noch weitergegangen und haben dann gesagt, wisst ihr was? Wir wollen einfach nur, dass das Ding groß wird, um diesen Markt zu stürzen. Wir bauen ein Affiliate-Programm auf Augenhöhe und obwohl es halt nur 4,99 kostet, wenn du es promotest, bekommst du mehr als ich. Und dementsprechend hast du dann wirklich eine Armee hinter dir, die für dich losgeht und das promotet und das Geile ist, du musst nichts verkaufen, weil du zeigst einfach nur deinen Freunden, deinem Umfeld, ey, dieses Ding, das ich gekauft habe, guck mal bitte, was das macht, was das in meinem Business macht. Ey, wenn du das nicht holst, dann weiß ich auch nicht, Mann. Das ist ein No-Brainer-Preis. Und dann hast du halt wirklich eine ganze Army, die versucht, mit dir den Markt zu stürzen, weil du halt eine Ideologie erschaffen hast.
Was glaubst du, wie lange dich AI noch reizen wird?
AI ist das Einzige, das es bisher gibt, das immer reizt, das Status quo für mich scheint lange reizvoll zu bleiben, weil es sich halt die ganze Zeit neu definiert. Mhm. Immer wieder verändert. So, there's no standing still. Und genau deshalb wird es einen immer fordern. So, Amazon FBA ist halt, okay, irgendwann hast du das dann halt durchgespielt. Natürlich kannst du es umsatzmäßig ganz, ganz anders durchspielen, als ich es damals gemacht habe, klar. Airbnb ist auch nicht herausfordernd. So, da passiert nicht viel. So, die Leute, die sagen zum Beispiel so, AI ist die größte Erfindung seit dem Internet. So, aber das Internet entwickelt sich auch nicht wirklich weiter. Das Internet ist nur die zugrunde liegende Struktur. Klar bauen Leute Dinge auf dem Internet und es gibt mehr und mehr Websites und sonst was alles. Aber das Internet an sich ist ja nur, ich sag mal, die Distributionsplattform. Aber AI ist halt einfach, weißt du, was richtig krass ist? Dass wir zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit nicht wissen, wie die Welt in 10 Jahren aussehen wird. Dass man so viele Variablen hat und dann halt in diesem Speed und alles multipliziert sich am laufenden Band, selbst die bekanntesten AI-Spezialisten, Zukunftsforscher, alle keine Ahnung haben, was passiert. Und natürlich gibt es halt gerade so in den Nachrichten viele Endzeit-Szenarien. Superintelligenz, Killer-Roboter und sowas alles. Aber was ich halt viel, viel krasser finde, ist, dass die Leute sich davon einschüchtern lassen und glauben, dass sie in irgendeiner Art und Weise Kontrolle darüber hätten, dass man AI irgendwie wieder eindämmen würde. Das wird aber nicht passieren. Ich sag dir auch warum, weil es gegen menschliche Natur geht. Weil Menschen wollen immer Dinge kreieren, die Fortschritt bringen. Jetzt sind wir das erste Mal in der Geschichte dabei, etwas zu kreieren, das potenziell größer ist als wir. Und dann haben die Leute halt Angst, dass es sich irgendwann gegen uns wendet. Weil es gibt natürlich auch Fälle, wo künstliche Intelligenz in Tests miteinander kommuniziert haben und dann halt gesagt haben, ey, menschliche Sprache ist voll ineffizient, lass mal unsere eigene Sprache entwickeln. Ab dem Zeitpunkt, wo AI eigenständig Dinge macht, die wir nicht mehr verstehen, weil wir die Sprache, in der es kommuniziert, nicht peilen, ab dem Zeitpunkt kann man natürlich sagen, es wird creepy. Aber warum glaube ich trotzdem, dass wir AI nicht stoppen werden? Weil es zusätzlich dazu, dass es gegen menschliche Natur und Erfindergeist und dergleichen geht, voraussetzen würde, dass wir als Menschheit über geopolitische Konflikte und Verflechtungen hinaus sagen würden, wir kommen zu einem Konsens, wir sitzen uns alle an einen Tisch und wir drücken jetzt quasi auf den Stoppknopf. Und wer kontrolliert dann wirklich, ob nicht irgendein krasser Entwickler in Russland oder China oder in den USA irgendwo im Keller weiter daran arbeitet? Ne? Weil Menschen sind kompetitiv. Und gleichzeitig finde ich es auch, ich finde es ein bisschen überheblich, als Menschen zu denken, dass wir als einzige Spezies in der Geschichte das Anrecht darauf hätten, zu bleiben. Und viele Leute haben Angst davor. Ich persönlich sehe es als sehr, sehr gelassen. Ich denke halt lieber für die Zeit, wo wir diese Möglichkeiten haben, für die Transition-Phase in ein hypothetisch postapokalyptisches Szenario, haben wir Möglichkeiten, die wir in der Menschheitsgeschichte noch nie gehabt haben, um in kürzester Zeit Wohlstand aufzubauen, um in kürzester Zeit ein Leben zu kreieren, das man vielleicht früher für unmöglich gehalten hätte. Weil die Möglichkeiten, die wir haben, vor 3 Jahren noch unmöglich schienen. Und das ist doch total verrückt. Und dann halt aus einer Angst in eine Passivität zu gehen, ich glaube, die Passivität ist das größte Risiko. Weil AI wird eine globale Massenarbeitslosigkeit mit sich bringen. Aber AI frisst nicht wirklich Jobs, sie frisst Aufgaben. Das bedeutet, alles, was vorhersehbar ist, repetitiv, diese Dinge, die können automatisiert werden. Das heißt, der Mensch wird nicht überflüssig, aber der Mensch muss seine Rolle neu definieren. Und natürlich auch offen dafür sein, sich fortzubilden und zu gucken, wie schaffe ich denn Wert in einer Zeit, wo Wissen alleine nicht mehr viel wert ist, weil Wissen auf Knopfdruck abrufbar ist.
Jetzt hast du businesstechnisch sehr viel mitgemacht, sehr viel gedribbelt so die letzten 10 Jahre, sehr viel erschaffen. Und wo wir beim Thema erschaffen sind und neue Reize und was dich reizen könnte, reizt es dich vielleicht Papa zu werden?
Ich habe häufig darüber nachgedacht. Aber zum einen denke ich, also bevor ich in das AI-Thema und Elternwerden reingehe, möchte ich sagen, ich denke, dass wenn man nicht das ausgeprägte Bedürfnis hat, es gibt ja viele Leute, die sagen wirklich so schon früh, ich möchte unbedingt Kinder haben, dann finde ich nicht, dass man es tun sollte, weil es eine Variable ist, die du in dein Leben bringst, die du nicht einfach zurückgeben kannst wie, keine Ahnung, eine Jeans. So, es hat natürlich einen sehr, sehr langen Einfluss auf dein Leben, einen bleibenden. Und wenn du mit deinem Leben absolut zufrieden bist, und ich liebe mein Leben. Ich habe eine phänomenale Frau. Ich lebe in Thailand in einem schönen Haus. Ich habe 6 Haustiere. Nicht, dass Haustiere Kinder ersetzen oder so. Aber wenn das Bedürfnis einfach nicht so ausgeprägt ist, dann möchte ich nicht aufs Spiel setzen, was ich habe. Kann sein, dass es zum späteren Zeitpunkt sich anders anfühlt. Aber die Komponente, die dann auch noch reinkommt jetzt, wenn man sich täglich mit AI auseinandersetzt, ist, dass wir zum ersten Mal an einem Punkt in der Geschichte angekommen sind, wo man nicht weiß, was man seinen Kindern beibringen soll, was noch von Relevanz sein wird. Weil, wie gesagt, auch die ganzen Zukunftsforscher selbst nicht wissen, wie sieht die Welt in 10 Jahren aus. Früher konntest du deinem Kind zumindest Skills beibringen, die für die nächsten 20 bis 30 Jahre irgendwie relevant waren. Jetzt wissen wir nicht mal, was in 5 Jahren relevant ist.
Nein.
Und das ist halt ziemlich abgefahren. Und ich finde, unabhängig davon, dass man sich als Eltern Sorgen über die Zukunft der Kinder macht, ist ja auch trotzdem nochmal gegeben, dass jeder Mensch, jeder Heranwachsende irgendwie auch ein Geltungsbedürfnis hat und einem Sinn nachgehen möchte. Dementsprechend, was wird in der Zukunft etwas sein, wo du deinem eigenen Leben Sinn stiften kannst? Das wissen wir nicht.
Nein.
Und ich weiß halt nicht, ob ich bin absoluter AI-Befürworter für die Phase, in der wir uns aktuell befinden. Das heißt aber nicht, dass es nicht an einem gewissen Punkt in eine komplett andere Richtung umschlägt. Und ich weiß halt nicht, ob ich diese Verantwortung tragen möchte. Was ich aber sagen kann, ist, dass wenn alles so ungewiss ist und wir diese Möglichkeiten haben, die wir heute haben, dass jeder alles daran setzen sollte, in den nächsten 5 bis maximal 10 Jahren sein Geld gemacht zu haben, um dann nicht aufgrund der Passivität, die man heute an den Tag legt, dann in die Röhre zu schauen.
Das ist ein Wort. Jetzt bist du ja aus Thailand, glaube ich, vorgestern gekommen, nach Deutschland.
Vor 4 Tagen.
Mhm. Gestern in Mannheim gewesen, auf dem Event, von dem du gesprochen hast. Mhm. Heute in Stuttgart bei mir im Studio. Jetzt geht's weiter zu Oma.
Ja, in Schwarzwald, die habe ich auch schon länger nicht gesehen, ja.
Und wann geht's wieder zurück nach Thailand?
Am Dienstag.
Am Dienstag?
Ja.
Ja, wir haben eine kleine Backstory, und zwar vor ungefähr 2 Monaten wollten wir uns hier eigentlich schon sehen. In Köln, du warst zu dem Zeitpunkt in Wuppertal.
Genau.
War ich 4 Tage in Köln, war auch vollgepackt mit Terminen. Du allerdings auch, witzigerweise. Und da haben wir es an einem Morgen versucht, irgendwie uns zu catchen. Mhm. Um 8.30 Uhr in Köln, du aus Wuppertal reinfahrend. Und das war eine absolute Katastrophe.
Wuppertal, Köln, Berufsverkehr, Game over. keine Chance.
Und alle 10 Minuten kam ein neues Update. Ey Bro, 15 Minuten später, 15 Minuten später, 15 Minuten später. Und irgendwann hat dein Navi die Uhrzeit angezeigt, wo ich schon beim nächsten Termin sein musste.
Ja, genau.
Um 10. Mhm. Und gesagt, hey, pass auf, wir müssen das verschieben. Das wird so nichts. Und dann habe ich ja jetzt dann mitbekommen gehabt, so dass du bei dem Event speakst, wo du gestern warst. Ja. Und dann schnell, schnell, schnell. Hier Sonntag können wir das möglich machen. Ja. Machen wir, weil sonst werden wir uns wieder nicht sehen. Und dann wäre es eigentlich schade drum, nach fast 8, 9 Jahren, wie wir uns kennen. Mhm. Aber war schön, dass wir das gleich verbinden konnten, uns nicht nur so kennenzulernen, sondern so ein bisschen die Kennenlern-Story direkt
zu teilen,
in Bild und Ton zu verewigen und mit der Community zu teilen. Und abschließend, was ich sehr, sehr gut finde, warum ich es liebe, natürlich solche Gäste wie dich zu haben, ist, zu zeigen, gerade in der Bubble, in der du bist, in der Online-Marketing-Bubble, du musst nicht shady sein. Du musst nicht schnell reich werden, Systeme verkaufen, die nicht funktionieren. Du musst nicht laut sein.
Du schaffst dir selbst viel mehr damit.
Du musst nicht laut sein. Du musst nicht rumflexen. Du musst nicht, keine Ahnung, was tun. Also eigentlich bist du das komplette Gegenteil, ein Stück weit von dem, was so draußen gezeigt wird. Und umso wichtiger ist es, wie ich finde, jemanden wie dich hier zu haben, hier zu sitzen, der das im Prinzip zeigt, anhand von den Steps, die du die letzten Jahre hingelegt hast.
Dankeschön, Mann.
Zu zeigen, hey, das, was ich mache, ist so nachhaltig, dass meine Kunden über 13 Jahre hinweg alle meine Produkte kaufen und alle Journeys mitgemacht haben, von B-Ware, Basketballtrikots bis Airbnb-Kurs, bis Consulting, bis AI und vielleicht sogar durch dich ein Business gestartet haben überhaupt. Und
viele,
vielleicht ohne dich nicht mal auf eine Idee gekommen wäre, ein Business zu starten und du irgendwo die Inspiration oder die Initialzündung dazu warst. Ich meine, du warst ja sogar bei mir ein Stück weit eine Initialzündung, dass sich das Puzzle dann gefügt hat am Ende des Tages. Mhm. Aber umso schöner ist es, deine Journey und deine Hero Story nach außen zu tragen, um zu zeigen, hey, es geht auch anders.
Ja.
Man muss es nicht hektisch, laut und nervig machen. Man kann es auch einfach ganz entspannt machen mit einer sehr ruhigen Energie. Mit einer gewissen Gelassenheit. Am besten, ihr zieht alle ins Ausland. Dann kriegt ihr die. nein, toll, dass du da warst.
Ich danke dir vielmals für die Worte, Mann. Und ich kann es auch nicht in Worte fassen, wie surreal es sich anfühlt, wenn man halt die ganze Zeit eine Person kennt. Das fühlt sich einfach doch gar nicht so strange an, wenn man die Person in Real Life sieht, weil man einfach schon das Gefühl hat, dass man sich halt schon so lange kennt.
Ja, ist so. Also ich habe dich draußen ja abgefangen.
Ja.
Da gibt es auch eine witzige Story. Ich dachte so, vielleicht sollte ich rausgehen. Vielleicht findet er keinen Parkplatz hier, weil es so ein bisschen eingewinkelt ist, das Haus.
Und ich habe immer am Halteverbot geparkt.
Ja, ist der Sonntag. Ich laufe raus und du läufst auf mich zu. Und ich so, alles klar, Schicksal. Das war so die Energy, hier wie so ein Magnet quasi, der aufeinander zuläuft.
Ja.
Aber es ist wirklich so. Ich habe dich begrüßt, so gefühlt, so als ob ich dich seit 10 Jahren kenne.
Mhm.
Und es war gar nicht so befremdlich oder so, dass es irgendwie so awkward war. So, okay, alles klar. Im Gegenteil, hat gleich gepasst. Und ja, wir haben das Kennenlernen direkt mal verbunden mit einem Podcast, um eine geile Folge zu zaubern.
Thanks for having me.
Danke, dass du da warst.
Dankeschön.